So, Julie, herzlich willkommen. Wir sind mal wieder zusammen, aber wir sind auch nicht alleine. Wir haben einen Gast da.
Genau, wir haben einen Gast. Bruno Hoffmann ist hier. Von daher würde ich sagen, Bene, Abfahrt.
Abfahrt.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac.
Ja, also wie Bene schon angesprochen haben, wir haben unsere zweite Gastfolge.
Die dritte.
Ah, shit. Maurice Ballerstedt, Tanja Erath und jetzt Bruno Hoffmann aus Frankfurt angereist. Profi-BMXer, Gude erstmal.
Gude, freut mich, dass ich hier bin.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass es klappt, ja.
Nee, also die Freude liegt natürlich auch bei uns. Wir hatten es ja schon mal versucht, aber dann hier und da krankheitsbedingt. Und wir wissen ja alle, Safety first, das ist immer das Wichtigste. Kurz mal was zu Bruno für alle Leute, für alle HörerInnen, die Bruno noch nicht kennen. Also Bruno ist Jahrgang 93, du unterbrichst mich, wenn Fehler drin sind.
Ja.
Hat früher gerne Geige gespielt, ist jetzt aber eher auf dem BMX unterwegs. Street-BMX-Fahrer, Underground-Rider, Hometown-Sieger.
Ist das so Disziplin, oder was?
Underground-Rider,
fährst du gern U-Bahn, oder was?
Ja, ja. Genau, ja, sonst stimmt alles aus, das ist mit der Geige.
Okay, momentan oder aktuell, beziehungsweise die letzten Jahre wohnst du in Frankfurt, da haben wir uns ja auch gesehen.
Genau.
Hast mehrere Sponsoren, Red Bull, Vans, Federal Bikes, Powerhouse, Eklar, Deep End Bike Shop Frankfurt Ost, 2. Platz bei den X Games 2013.
Ist das auch ein
Früher
Sponsor?
Früher viel Contest gefahren und heute würde ich sagen, das war so in der Research, die ich gemacht habe, bist du sehr viel mit Video Edits unterwegs und it's your turn, Bruno. Was geht ab?
Ja, was geht ab? Ja, wie gesagt, cool, dass ich hier bin. Danke für die Einladung. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also stimmt auf jeden Fall alles erstmal im Großen und Ganzen. Ja, worüber wollen wir reden?
Wir fangen am besten mal vorne an. Wie bist denn du zum BMXen gekommen überhaupt? So? Was war dein Einstieg? Bist du zur Berufsberatung gegangen und die haben gesagt, so, also das, wenn ich mir das angucke, BMXer wäre was für dich?
Nee. Also, wie der Julian ja schon gesagt hat, ich komme ursprünglich aus Siegen. Das ist im Siegerland, Nordrhein-Westfalen. Viel Wald, viel Platz. Wir hatten damals hinter unserem Haus eine Schutthalde von der Stadt und da hatten wir Nachbarskindern immer Hügel gebaut, Schanzen gebaut und dann erst mit Mountainbike rumgefahren, also eigentlich so eine ziemliche 115-Story, aber dann irgendwann Freedom BMX Magazin.
Ah ja, geil. Ja. Gibt es das eigentlich noch?
Schon, aber leider nicht mehr als Print.
Ah, okay.
Ja. Also manchmal gibt es Sonderausgaben, aber in den letzten paar Jahre leider nur noch online. Aber die dann irgendwann in die Hände bekommen und ja, dann mal in BMX-Land nach Köln gefahren und dann noch damals sogar VHS-Kassetten in die Finger bekommen und dann, ja, ging's los, ne?
Voll gut. Ja, bei mir war es, ich war auch kurz vor der BMX-Karriere, aber ich durfte nie ein BMX haben, weil mein Vater das kacke fand, weil es keine Gänge hat und er will mit mir Berge hochfahren.
Ja, gut.
BMX-Karriere war da raus, an der Stelle.
Naja, das war bei mir ganz entspannt, wie gesagt. Also, ich bin irgendwie als Kind dann auch verschiedene Sportarten mal ein bisschen umprobiert. War aber irgendwie nicht so richtig gut. Rückblickend auf jeden Fall. Und hat einfach auch keinen Bock gemacht. So. Ja. Und dann hast du irgendwie schon als 7-, 8-Jähriger, 9-Jähriger gemerkt, dass du irgendwie auch, also du willst draußen sein, ne? Du willst irgendwie, du warst nur draußen. Aber hast halt keinen Bock auf Trainer, Verein, ganze Strukturen und so.
Was war das so? Was hast du so für Sport, also ganz klassische Sportarten ausprobiert und fandst du scheiße?
Ja, ne, also Fußball merkst du ja, dass eben untalentiert bist. Dann bei uns in der Region Handball voll groß, da warst du immer irgendwie beim Training so, aber es ist halt auch, also irgendwie alles so ein bisschen, aber nichts richtig so und beim X-Fahren so, das war dann doch voll früh gemerkt, dass du da Bock drauf hast, weil du halt, ne, irgendwie Lernprozess hast, noch mal ein bisschen versucht zu skaten so, aber wenn du halt klein bist und keine Kraft bist, dann willst du ja auch ein bisschen das Gefühl haben, dass du schnell, was lernst du?
Wie alt warst du, als du das erste Mal wirklich auf dem BMX saßt? Und war das da schon so Trick-Out-BMX oder war das mehr so Rumcruisen-BMX-mäßig?
Also das erste Fahrrad habe ich, glaube ich, zum 7. Geburtstag bekommen von Tokaido, das ist irgendeine Discounter-Marke, Fox Discounter-Marke, hieß nach Salanensing. Es war halt viel zu groß, voll schwer, aber es war halt so ein Oldschool-BMX. Dann, wie gesagt, zu diesem ersten Kontakt zur Zeitung, also BMX-Zeitung, Freedom BMX oder es war ja auch so vor YouTube, ne? Also, vor Pre-Internet-Zeiten.
War das nicht sogar noch so, dass da manchmal CDs mit Videos drin waren?
Ja, ja,
das
genau.
Das war so, ne?
Genau,
das erkenne ich von der, ich glaube, bei der Freeride, also das Mountainbike-Pendant quasi zu Freedom.
Ja, ja.
Da war das auch so. Da hast du manchmal so CDs drin gehabt.
Ja, ja.
Auch in Surfmax war das auch so, ne? Hast du CDs? Da war so Soundtrack drauf und Video.
Mega ja, oder geil. Ein Sticker-Sheet manchmal auch, ja.
Ja, ja. Ja,
aber wenn es überhaupt noch drin war, weil das war ja auch immer das, was rausgeklaut wurde am Kiosk.
Ja, ja. Ja, dann halt das so gemacht und dann aber irgendwie schon zu klein und einfach zu schmächtig gewesen für das Fahrrad so. Und dann auf den Hügeln, die wir da hinterm Haus hatten, auch dann, ich glaube, da war ich 8 oder 9, den Tag, ich weiß noch, wenn es was gestern gewesen, Tag vor der Wiedereinschulung, also letzter Sommerferientag, mit dem Fahrrad halt aufs Maul geflogen, mit der Crossbar vom Lenker 7 Milchzähne quasi rausgehauen. Also so dieses ganze Zahn-für-Zahn-Ding verschnellert so. Und dann noch ein paar Jahre erstmal keinen Bock auf BMX gehabt. Oder halt einfach eine Angst gehabt davor. Ja, und dann hat sich das, dann gab es irgendwie, mittlerweile ist ganz normal, gibt es irgendwie 16, 18 Zoll. Das kam damals dann so ein bisschen raus und dann irgendwie damit ein bisschen gefahren und dann bist du so langsam in das 20 Zoll so reingewachsen.
Ah, okay.
Und dann warst du halt auch ne, ein bisschen größer, ein bisschen stärker und dann ging auf einmal mehr.
Was hast du in der Zeit gemacht, wo du keinen Bock auf BMX hattest?
Ich weiß nicht, irgendwie mal, wenn man halt raus, ne? Ja. Also waren halt, hatten damals viele Kids in der Nachbarschaft im gleichen Alt und was halt dann trotzdem irgendwie immer Sachen machen.
Scheiße. Das ist witzig, weil ich habe mit Mountainbiken angefangen und habe mich dann auch relativ jung, aber also älter als 8, aber auch noch relativ jung, gab es hier im Norden von Berlin auch so Dirt Jumps, ist so richtig fies auf die Fresse gepackt und das erste Mal Schlüsselbein gebrochen.
Ja.
Hab dann das auch jahrelang erstmal überhaupt nicht mehr gemacht und hab dann Basketball gespielt.
Ja, ja. Nee, da war ich bis auf die Zahngeschichte erstmal von verschont so. Also so Brüche, hier Knock on Wood, eigentlich relativ verschont.
Was sind so typische Sachen beim BMX? Ich meine, beim Rennrad ist ganz klar Schlüsselbein, so, das passiert eigentlich immer, gibt es immer gratis bei jedem Sturz dazu. Was ist beim BMXen?
Also Knöchel halt viel, ne? Knöchel, Mittelfußgeschichten, wo ich auch schon mal, dass dann doch irgendwann mal passiert ist. Und halt, was aber auch bei vielen dann irgendwie die Motivation oder einfach die Lust oder alles raus, ist halt Knie, ne? Also da muss ich auch wieder Knock on Wood sagen, dass ich mal nur in Anführungszeichen was am Meniskus hatte, aber jetzt halt nicht Bänder, also Kreuzbandriss, das ist ja teilweise ein Jahr raus und dann ist halt.
Ja. Und sind die, wenn wir gerade Thema Verletzungen sind, also wir wollen jetzt hier niemandem Spaß verderben. Nee, aber gibt's da jetzt zum Beispiel auch Unterschiede, wenn du, also ich hatte
hast du so kurz, eine Wunschverletzung?
Nee, ich hatte es ja am Anfang kurz mal angeteasert. Du bist ja hauptsächlich im Street-Bereich unterwegs, also wirklich urban, da wirst du sicherlich nachher nochmal was dazu sagen.
Und underground,
sagen.
Ne?
Und underground, ja.
Das ist der größte Boomer-Spruch überhaupt. Ja, du bist so Underground-BMXer.
Sorry. Ich habe das auf einer Seite gefunden. Von einem großen Sponsor von dir.
Okay.
Und dann dachte ich, den kannte ich auch noch nicht. Dann dachte ich, okay, gut, das ist jetzt auf jeden Fall der Inside-Shit. Nee, aber wenn du jetzt zum Beispiel BMX, keine Ahnung, Pipe fährst oder sowas, anstatt, gibt's da so, sagen wir mal, so von den ganzen Verletzungen, Unterschiede, wo du sagst, okay, Street, da knallst du halt immer irgendwie die...
Also...
Würdest du nicht sagen.
Nee, na, je höher, desto also häufiger klar, auch Rücken,
ja,
oder?
Ja, also so klar, so Dirtfahrer oder so richtig krasse Rampenfahrer, die fliegen halt. Also so, die haben halt, ne, die sind halt teilweise 3 Meter in der Luft so, haben dafür aber Rampen und fahren halt immer, ne, mit komplett Protektorenhelmen an und Streetfahren, also... Ich habe halt man hat halt keinen Helm auf und da ist halt Beton oder Geländer oder halt, also es ist alles ein bisschen rougher, aber nee, ich will auch gar nicht jetzt über irgendwelche Verletzungen reden, aber eigentlich, nee, es macht keinen großen Unterschied. Ne?
Habt ihr, wenn du sagst, so Helm ist optional, so diese so Schienbein-Dinger und sowas, glaubst du, früher beim Mountainbike hat man gar nichts wirklich?
Also Schienbein, also manche fahren halt, ne, mit Knieschonern und so.
Lacht ihr über die?
Nee, ich bin da ganz locker. Also, leben lassen, ne, was es angeht. Ist ja eigentlich auch schwachsinnig, ohne Helm zu fahren, ne, aber da ist man doch irgendwie eitel und wenn man sich halt dran gewöhnt hat, dann macht man es halt, ne. Also macht man es eben nicht.
Ja.
Aber ich habe
auch.
Aber
ihr da draußen fahrt alle mit Helm, das wisst ihr ja.
Aber Rennrad fahre ich mit Helm, ja.
So. Ja, stimmt, du, weil da ist ja eine schöne Brücke, weil du bist ja nicht nur auf dem kleinen Fahrrad unterwegs, sondern auch auf großen Fahrrädern.
Ja, das war so ein Corona-Hobby, was dann irgendwie sich so ein bisschen ja, wie soll ich sagen,
entwickelt hat,
bisschen intensiver wurde. Halt am Anfang, also weil irgendwie dann doch Fahrräder das sind, worauf du Bock hast, ne? Ja. Dann hast du irgendwie mal so ein Rennradleiche vom Flohmarkt, wo du so ein bisschen fit machst, so. Was natürlich auch voll Bock macht, aber das hat dann irgendwie gereicht, um, sag ich mal, richtig Bock zu bekommen. Ja. Dann mal so ein bisschen Fühler ausgestreckt und dann irgendwie, als klar war, okay, Corona ist jetzt erstmal ein
Dämpfer. Bleibt erstmal noch.
Ist erstmal ein Dämpfer, genau, bleibt erstmal noch. Irgendwas willst du ja machen. Ja. Und ist auch, also ja, habe ich mir halt ein Rennrad geholt und dann über Connections auch ein Gravel bekommen. Und es macht halt Bock, weil es ist halt so nochmal so ein bisschen so dieses, wie mit, keine Ahnung, 13, 14, 15, so dann mit deinen Homies, hast du einen Gruppenchat, ja, was machen wir heute? Wenn du halt mal keinen Bock auf MX hast, gehst du halt im Großen raus und hier was hältst du von Schuhen, hier kannst du mir Reifen empfehlen. Also du weißt, so ein bisschen am Abnörden, so, weil BMX, dadurch, dass man es schon so lange macht, du bist halt so voll, sag ich mal,
da weißt du schon alles.
Ja, gefühlt schon, oder wenn irgendwas Neues rauskommt oder irgendwie ein neues
Produkt. Erfährst du es eh als Erster. Aber vor allem ist es auch halt so ein bisschen.
Und da ist halt, ja, gibst ein bisschen Kohle aus und Motorbox, so einfach so ein.
Man schätzt Hobby. Es dann wahrscheinlich auch wieder.
Ja, man schätzt es und dann hast du halt, kaufst du irgendwie mal eine geile Jacke oder so oder irgendwie mal neue Schuhe.
Spandex. Was geht XS?
Aber es macht Bock. Und klar, am Anfang denkst du ja auch, ja, die hier mit Spandex und so, willst du niemals machen und dann.
Und schwupps bist du drin. Schwupps cremst du dir die Eier mit so Arschcreme ein.
2 Monate später vergleichst du dann die Hosen mit Sackschütze, weißt du? Und dann klar, mit Strava ist natürlich auch so, ne? Machst du natürlich doch mit, ne? Und
das ist so ein Ding, ne? Dass man so ein bisschen. Ich denke immer so, ich brauche das nicht, aber man braucht es halt irgendwie doch. Irgendwie will man schon wissen, was man gemacht hat.
Genau,
ne?
Genau. Und ich bin ja jetzt nicht hier die Ultra-Segmente so mit einem absoluten Vergleich, wie ich jetzt im letzten Mal war oder im Vergleich zu anderen. Aber es macht auch, also erstens mal Bock zu sehen, wo du warst, so, finde ich. Ja. Und klar, so einen kleinen Recap zu haben, wo du halt, ne, wann mal dich bewegt hast. Und was halt geil ist, um jetzt wieder den Switch zurück zu BMX zu finden, ist halt, dass dadurch, dass man irgendwie Rhein-Main-Gebiet wohnt, klar, viele Städte auf engem Raum, also von Frankfurt aus bis irgendwie in Mainz, Wiesbaden, mit dem Rennrad halt auch irgendwie in einer knappen Stunde so, 30, 35 Kilometer oder so, an der Richtung Hanau, Offenbach, Aschaffenburg, Seligenstadt, also dann irgendwie unten raus Darmstadt, oben raus Taunus und irgendwie fährst du dann immer verschiedene Touren. Also ich fahre jetzt auch nie dieselbe, also ich fahre schon dieselbe Tour, aber ich fahre jetzt nicht konstant immer nur das Gleiche so als Training, ne? Sondern auch so Bock zu erkunden und dann findest du halt manchmal doch irgendwie noch einen Spot oder so, wo du denkst, geil, du machst ein Foto von und kommst mit beim X mal zurück.
Weil das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich so ein Ding, weil du wirst ja, also früher als Kind wahrscheinlich mit dem BMX auch so viel unterwegs gewesen sein, Stadt erkundet und so weiter und so fort. Das machst du ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel, aber da ist wahrscheinlich das große Rad einfach vom Radius her dieses Erkunden, dieses kindliche irgendwie draußen sein und einfach in der Natur sein und rumfahren und so. Das ist halt klar, wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen back to the roots mäßig.
Ja,
voll, ne?
ja, also Natur, klar, ist auch geil. Also Stadtwald, das ist echt dann egal in der Richtung so.
Ja, ja.
Aber klar, im BMX so in der Innenstadt oder in den gängigen Vierteln, glaube ich, kenne ich also wirklich jede Straße so und jeden Hinterhof. Aber wie du sagst, ne, dann bist du halt auf dem Großen und dann, also wann willst du mal in Idstein oder in Eppstein oder in Kronberg?
Eppstein hat jetzt den neuen Aussichtsturm, ich weiß nicht, hast du schon gesehen? Die haben einen neuen Aussichtsturm gebaut.
Eppstein, ja, also so, ja, wie du sagst, ne, dann findest du halt doch irgendwas. Ob man dann da wirklich mit dem X nochmal hingeht, ist die eine Sache, aber dann schickst du halt irgendwie in die BMX-Kurve und hier, ich habe gerade ein Rail gefunden, ich habe gerade das gefunden und es ist einfach ein cooles Gefühl. Ich komme ja auch, wie gesagt, ursprünglich nicht aus Frankfurt, aber so, man hat so seine Viertel, wo die Jungs wohnen, wo man selber wohnt, aber irgendwie durchs Gravel, durch Rennradfahren ist dann doch irgendwie das komplette Rhein-Main-Gebiet ist so auf einmal so, selbst wenn du irgendeine Ecke nicht kennst, fährst du 10 Minuten weit und bist, ach krass,
der klar, Spielplatz hat sich vergrößert.
Ja, genau, und du bist einfach viel, ne, also es kommt einem alles so wie dann doch die Westentasche vor.
Ja, oder so, klar, also ich kann es halt jetzt nicht aus der Sicht von BMX zu Gravel, aber von Rennrad zu Gravel. Weil früher ich halt viel Rennrad, halt ganz Rhein-Main-Gebiet und irgendwann bin ich dann viel Gravel gefahren und dann hast du, ach krass, das ist die Bundesstraße, wo wir hochfahren und du kommst halt aus so einem Waldstück raus.
Genau, ja.
Und denkst dir so, okay, krass, hier bin ich. So, klar, man plant seine Routen so, man weiß ungefähr, okay, ich will jetzt in die Richtung,
die groben Richtung kennst du.
Aber du bist jetzt nicht in dem Moment, ach krass, ja, die B53 Richtung, was weiß ich, kenne ich. Ja, das fällt dir erst dann auf, wenn du wieder hochfährst.
Voll. So, weißt du? Vor allem, wenn man auch kein eigenes Auto hat, ne? Also so in der Stadt, also ich habe letztes Jahr dann mal einen Führerschein gemacht. vorher ein paar Komplikationen, aber dann irgendwie mal dann gemacht, so weil ich mir auch dachte, ey, wenn jetzt nicht mal, machst du nie.
Ja.
Aber halt schon direkt gewusst, dass es erstmal sich nicht lohnt, ein Auto zu holen. Und ja, also man ist dann, alles ist erkundbar so, aber halt, wie gesagt, am Fahrrad ist schon geil so.
Ich sag mal so, also gerade beim Street BMX, wenn die Leute sich jetzt, die ZuhörerInnen sich jetzt wundern, ja, wie hier erkunden, bla bla, gibt's da nicht eine Map, wo man guckt, hier, geiles, geile Rail oder wie auch immer. Vom Skaten kenne ich das früher, dass man, wie du schon gesagt hast, eigentlich 24/7 immer in der Stadt unterwegs ja, bist, ja, zu gucken.
Und du hast das Auge für Spots, das hast du für immer so. Das, glaube ich, habe ich auch noch in 50 Jahren so gefühlt. Aber das, ja, voll. Und also, um jetzt wieder den Switch zu BMX zu bekommen, so, oder zumindest, oder vor allem zum Streetfahren, ist halt schon, dass der Spot, ne, quasi der halbe Trick ist. Also, wenn du irgendeinen geilen Spot findest, der jetzt noch nicht ausgelutscht ist, wo jetzt noch nicht 10 Jungs was gemacht haben, das ist dann halt, also, du freust wie ein kleines Kind, wenn du irgendwie an was Neues findest, so. Und das macht die Videos geil, weil du willst ja auch nicht Videos gucken, wo dann der 10. Spot in Barcelona ist, was so die...
Das ist ein Ding, das wollte ich nämlich ansprechen.
Super Stadt, aber auch die ausgelutschteste Stadt ist, sondern du willst halt frische Spots haben, ist ja im Endeffekt die Kulisse, ne? Und das ist, wie gesagt, die halbe Miete, deswegen hat man da immer so einen doppelten Vorteil, wenn du halt dann, ne, im großen Rad vielleicht was findest und dann da was filmst mit BMX.
Das ist ja auch das Ding, ne? Weil gefühlt in Deutschland ist man doch sehr, sehr limitiert, was das Stadtbaurische und so angeht, ne? Also klar gibt's vieles, aber wenn man dann mal irgendwie jetzt letztens waren wir in Kopenhagen, das ist halt richtig absurd, das ist ja wie ein Skatepark, die ganze Stadt.
100%.
Oder Barcelona hast du gerade schon gesagt, spanische Städte insgesamt, französische Städte auch oft. Wie oft, also bist du krass viel unterwegs oder konzentrierst du dich da eher auf Frankfurt oder?
Also klar, Frankfurt ist dann doch irgendwie die Hometown so, aber man ist schon viel auf Trips. Hat jetzt da zum Glück nach Corona wieder so eingependelt, aber vorher schon. Also klar, oft wiederholen sich die Orte so. Amerika viel, also China irgendwie dann doch auch ein paar Mal, aber vor allem europäisches Ausland. Also so Spanien und so ist halt, ich weiß nicht, wie oft ich schon Barcelona war, so ist immer geil.
Der Classic.
Aber ja, also Spanien ist eigentlich alles geil. Kopenhagen war ich, Lust, dass du sagst, im Sommer jetzt zum ersten Mal zum Fahren. Also
bei der Tour de France bist du gefahren,
richtig? Ja, genau. Kopenhagen, wie gesagt, Lust, dass du sagst, hat mit Paris zusammen, haben die einen, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, aber die haben quasi jemanden bei der Stadt, der für öffentliche Plätze, Städte, wenn irgendwas neu gemacht wird, irgendein Platz, Quartier neu gemacht wird, der sich quasi dafür einsetzt, der quasi mitplant, wie dann die Rampen, also nicht die Rampen, aber wie die Architektur aussehen muss, dass die auch von Skatern und dann indirekt natürlich auch von BMXern genutzt werden kann.
Wirklich?
Ja, weil...
Alles, was man in Deutschland verbieten möchte?
Ja, weil
der Spaßminister von Kopenhagen, ey.
Ja, weil die in Kopenhagen und in Paris und wahrscheinlich auch noch in anderen Städten, also diese adaptierte Architektur, ne, dass die dann raffen, dass es irgendwie junge Leute bringt, die dann wiederum das Viertel oder die Plätze beleben und das wiederum unterm Strich natürlich auch Kohle bringt, weil die müssen irgendwo essen, die müssen irgendwo pennen, so, das wird, also anstatt halt immer nur Verbot, Verbot, Verbot und alles privat und so, also die ist schon ein ziemlich progressiver, geiler Schritt, so.
Geil.
Thema Skatepark und so weiter, also früher, als ich geskatet habe, war so das Traum, war immer das Ruhrgebiet, sind wir immer ins Ruhrgebiet gefahren, weil ein guter Kollege von mir, seine Oma da gewohnt hat. Mir fällt es jetzt nicht ein, aber der hat nämlich immer die geilen Skateparks.
Okay.
Wie würdest du das sagen? Wie hatten sich das jetzt so gerade im Rhein-Main-Gebiet entwickelt über die letzten Jahre? Es gab den Europapark, da haben sich dann viele Skater beschwert. Yo,
Hafenpark,
der Hafenpark-Bowl ist viel zu grob.
Ja.
Und letztens hast du mir noch geschrieben mit Mainz-Kastell.
Das kann ich auch noch nicht. Ja, also die Skateparks sprießen schon gefühlt aus dem Boden so. Klar, mehr ist immer besser so, also es kann von mir als Auto zu viel geben.
Aber ist da auch Kopf dahinter, was du jetzt meintest, zum Beispiel jetzt mit Frankreich und Kopenhagen, weil manchmal wurden ja Skateparks gebaut, kannte ich noch damals und es war dann so, okay, wer soll das fahren? Ist es jetzt nur für Inliner? Ist es nur für BMXer?
Also es hat schon alles so ähnliche Bauweise, alles ist ziemlich flach, alles ist ziemlich, sag ich mal, so BMX hast du so verjippt, also war alles so bisschen zu klein ist, bisschen zu boring ist, also alles sehr skatelastig, aber das ist schon, kannst schon sagen, dass es irgendwie jetzt auch in der Friedensbrücke in Frankfurt an der Promenade so, also das nimmt schon so einen Platz in der städtischen, wie soll ich sagen,
Infrastruktur.
Ja. Wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt die Stadt, die baut da einen Park hin, oder sagen wir mal, Kopenhagen baut Parks, die auch Skate- und BMX-freundlich sind. Was ist denn, hat Deutschland da zum Beispiel einfach Schiss vor Verletzungen oder irgendwas? Wer haftet dafür, wenn die sich da einen Schädel aufschlagen oder irgendwas?
Keine Ahnung.
Jeder selber ist freies Land, ist egal, oder was?
So ungefähr, ja. Wobei man halt, ja, voll. Also, da kannst du ja, bist ja selber dran schuld, ne? Das ist ja schon dann
ja, gut.
Das Geile eigentlich auch am Radfahren, wo ich auch vorher gesagt habe, dass man irgendwie dann auch als 7-, 8-, 9-Jähriger schon rafft, so, okay, wenn du mit dem X aufs Maul fällst, bist du selber schuld, aber wenn du einen Trick lernst, bist du auch selber schuld und du bist dich quasi selber am überwinden, probierst was. Also es ist eigentlich das, was einen heute auch noch antreibt, so dass du irgendwie von Railschiss oder von Wallrideschiss und Schiss hast und so das im Kopf aber schon visualisiert hast und dann machst du das und dann schaffst du es. Und auch wenn es 3 Sekunden in einem Video sind, ist es halt dann, ne, also fühlt sich danach halt wie
geil, King
of the World. So. Aber was zu Skatepark schon sagen wollte, im Umkehrschluss, was schon ich in Siegen damals schon als Jugendlicher gemerkt habe und jetzt auch ein bisschen als Älterer, wo quasi die nächste Generation im Skatepark nachkommt, dass es schon halt irgendwie ein Sammelbecken ist für ne, Jungs und Mädels, mittlerweile auch viel, die halt keinen Bock haben auf irgendwie feste Strukturen, die aber trotzdem Bock haben auf Sport, mehr oder weniger, auch wenn man es nicht so wie ich es nennen will. Aber dass so Skateparks dann doch irgendwie also eine Zone ist, wo dann alle irgendwie koexistieren so. Also da gibt es irgendwie keinen Stress so und wenn irgendwie sich Leute anderen Leuten gegenüber Scheiß verhalten, dann bist du schon so, also bist jetzt kein Sozialarbeiter, aber du sagst schon so, ey, red mal nicht so mit dem und irgendwie funktioniert das alles und das ist schon, also finde ich, und wenn das Wetter gut ist, also in Frankfurt oder auch in Siegen vorher so, dann hast du das Gefühl, im Hafenpark sind mehr Kids als in jedem Jugendzentrum von der Stadt zusammen so.
Ja, geil.
Ohne Sozialarbeiter, ohne irgendwie einen...
das ist angenehm, das kenne ich von den Basketballfreiplätzen Berlins im Sommer, kenne ich das anders. Da gibt's auch schon mal auf die Fresse.
Nee,
also, und manchmal kannst du auch gar kein Basketball da spielen, weil da irgendwelche Jugendlichen abhängen.
Nee, das ist bei Skatepark, also es funktioniert, ist gut. Ja.
Geil.
Apropos Siegen, fällt mir jetzt gerade mal was ein. Sidefacts, kennst du zufällig einen Vincent Scholz aus Siegen?
Nee.
Schade, ich glaube, der ist sogar auch fast ein Jahrgang richtig guter Skateboarder, war der Pipe und ist damals auch viel für den Deutschen Wellenreiterverband gesurft. Ist mir jetzt, neben mir, wo du jetzt ein paar Mal, ich wollte die Frage loswerden.
Nee, also eigentlich kennt man sich da so.
Ich zeig dir nachher mal.
Aber nee, da kommt mir nichts hoch.
Auch sehr, sehr, sehr talentiert. Ja, aber generell, wie ist es denn jetzt so? Also gut, du hast gesagt, ich hatte dann Bock, BMX zu machen, keinen Bock auf Verein. Du bist dein eigener Trainer, die eigene Disziplin. Ich kann mir vorstellen, das ist auch was irgendwie, was auch hart ist, auch so eine Kopfsache, wenn man dann irgendwann mal so ein gewisses Level erreicht, dass man das natürlich auch hält. Also, weil es ist ja jetzt
nicht... Also von... Nichts kommt ja nichts, ne? Und dann bist du irgendwie, wenn man sich so, also wenn ich so überlege, klar, dann hast du irgendwie, damals gab es in Köln immer einen großen Contest im Jugendpark, Worlds und dann Masters und generell war Köln oder ist Köln auch wieder, ist schon so eine Drehkreuz für BMX in Deutschland, Europa, in Deutschland sowieso, aber Europa auch. Und im Ruhrgebiet waren auch mal oder halt, ne? NRW waren einfach viele Events und dann gehst du halt
irgendwie hin. Ja gut, das meinst du mit dem Skaten, ich fand NRW
Wuppertal, war immer Wicked Woods und
COS Cup.
Ja, das war Skate Only immer. Aber ja, ging mal viel ab so und dann gehst du halt hin und das ist halt, ne, dann am Anfang bist du halt irgendwie der kleine nervige Junge, der dann irgendwie bei Amateur mitfährt, dann kriegst du irgendwie dann mal, gewinnst du ein paar Schuhe, dann lernst du den kennen, dann sagt er, hier, willst du meine Nummer haben, ich schick dir mal ein paar Schuhe, dann kriegst du mal ein T-Shirt, dann ist der nächste Schritt von da, dass du irgendwie mit auf den Trip genommen wirst, so selbst wenn es nach Holland war oder Belgien oder so. Und dann irgendwann kriegst man.
Wie alt warst du da, wo dein ersten Trip?
Boah, also das erste Mal nach Amiland, also da war ich, glaube ich, 14 oder 15. Ich weiß heute mal, also meine Mutter war damals, hatte gar keinen Bock.
Aber dann. Ist sie mitgekommen?
Nee, die hat mich.
Wie war das? War dann so klauselmäßig so,
rückblickend betrachtet eigentlich krass, dass es nicht so war, aber nee, ich
bin dann. Einfach das Kind mit irgendjemandem mitgegeben nach USA.
Nein, die kann den schon. Andy ist auch heute noch mein Bands-Manager, so. Ja, damals für Eastpak war das so der erste Trip und dann, ja. Also die kann sich, mein Vater war dann auch derjenige, der das quasi meine Mutter sozusagen
schmackhaft gemacht hat. Der ist jetzt erstmal 2 Wochen weg.
Ja, wirklich, genau 2 Wochen. Ja, eigentlich verrückt, wenn du es überlegst, ne? Und dann, Aber genau, dann fängst du halt so an, dann wirst du mitgenommen, dann hast du das, dann hast du das. Und es ist immer so peu à peu.
Aber das ist krass, weil das ist ja im Prinzip, war das dein Werdegang dahin, dass es ja heute dein Beruf ist? So, wie war das so, wie du gerade erklärt hast, so ein bisschen so ein schleichender Prozess? Es fängt an mit mal ein Shirt, dann mal ein Trip, dann mal ein paar Schuhe, dann hast du wahrscheinlich irgendwie, wurdest mal angequatscht, ob du nicht eine Radmarke fahren willst oder so?
Genau,
oder?
Ja, das ist dann so nebenher. Also du hast dann eine Fahrradmarke, Schuhe. Ja, und dann irgendwann halt auch Kohle und dann hast du halt...
Wie fing das an? Das finde ich krass interessant. Kohle, war die erste Kohle von Red Bull oder haben vorher schon Kohle und nicht nur Produkt gegeben? Bei Red Bull, also weiß man ja, ist ja mit dem Produkt jetzt dir nicht so viel geholfen. Da brauchst du ja vor allem auch Kohle, ne? Und Content wahrscheinlich.
Ja, das war vorher schon mit Vans, aber es hat schon halt irgendwie so... Ne? Also du bist dann halt doch dann... Im Contest, was du immer gesagt hast, also früher gab es irgendwie gefühlt mehr Contests, mehr Wettbewerbe, ne? Und dann warst du da halt dann irgendwann, wenn du dich immer ganz okay platziert hast, warst du dann halt so feste so, ne? Ja, und dann ging es halt peu à peu so.
Und ich glaube auch, ich glaube die Frage ist...
Aber es war jetzt nicht von heute auf morgen
sozusagen. Ist uns so bewusst.
Wie wird einem als junger Mensch so der Marktwert im Prinzip bewusst? Gerade bei sowas wie BMX, was irgendwie doch eine ziemlich freie Geschichte ist. Ne? Klar, man hat Contests, man kann sagen, hier Platzierungen und so. Das kriegt der Sieger so prämienmäßig. Aber wie kriegt man als junger Mensch da so ein Gefühl für, was man dann von... jetzt Vans oder von Red Bull oder Federal oder so dann fordern kann überhaupt. Weil das ist ja, also steht ja nirgendwo, kannst ja nicht nachlesen.
Nee, ja, genau, aber du bist dann ja doch, also du hast ja viele Homies und du bist dann ja doch irgendwie auch so, sag ich mal, smart, dass du auch das dann irgendwie einschätzen kannst.
Ja,
ne?
Ja.
Und so ist es halt, ne?
Also ich glaube, die Frage ist auch so ein bisschen so in dem Bezug, wenn wir jetzt wieder auf die ganzen Wattner und Wattnerinnen gehen, so, weil man kennt es so aus dem Profi-Radsport. Und du siehst, die Leute sind auf Zack, weißt du, die sind jeden Tag da krass am Trainieren und dies, das will ich jetzt nicht sagen, dass du nicht trainierst. Du ist ja jetzt auch, dass du morgens aufstehst und sagst so, gut, come on, das Ding muss jetzt irgendwie geübt werden, etc. pp. Aber ich finde es dann halt immer noch ein bisschen krass, also generell sowas wie Snowboarden, Skateboard, BMX, Downhill, Freestyle und so weiter. Und dann siehst du andere Leute oder andere Fahrer oder Fahrerinnen, die dann so in der World Tour sind, jetzt haben wir Rennrad, und die dir dann halt so Stories erzählen oder den Stress haben, dass sie jede zwei Jahre, ich weiß nicht, ob du das weißt, die sind ja jede zwei Jahre, ist ja immer so mit den Verträgen, außer du bist so der King, der direkt erstmal so
ähnlich.
Ist bei euch auch so, aber ist es dann auch so, dass ihr da irgendwie so nach einem Jahr schon wieder so hart im Struggeln seid, okay, geil, ich muss geile Parts machen oder Platzierung oder
kommt auf den Fahrer, Fahrerin an, wa? Ist wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass das gleiche ist, also wenn du herausstichst und Star bist, dann ist es wahrscheinlich easy, so.
Ja, genau, also irgendwie dann doch so, ne? Aber wenn du dann halt irgendwie mal einen Scheißjahr gehabt hast oder irgendwie verletzt warst oder der Part noch nicht fertig ist und du auch weißt, das war jetzt irgendwie nicht dein produktivstes Jahr, dann bist du natürlich schon so ein bisschen am Denken, was passiert jetzt so? Ja. Bin ich der Nächste? Aber im Großen und Ganzen, was ich eben gesagt habe, ne? Also, von nichts kommt ja nichts. Also du bist natürlich, einerseits ist voll die Freiheit, dass du dein eigener Chef bist, dass ne? Aber dann bist du halt trotzdem irgendwie... Wirst du auf einen Trip geschickt, nach was weiß ich wo, und du weißt ja, was Flug, ein Hotel und was weiß ich alles kostet, und dann bist du, okay, jetzt.
Muss ich abliefern.
Musst du abliefern, ja. Und dann musst du natürlich auch mit einem fertigen Video oder mit einem fertigen Interview oder halt mit Fotos oder zurückkommen, und dazu kommt ja, dass man dann doch, und das denke ich, solange ich das habe, habe ich da einfach Bock drauf, und das, also solange du so diese innere Flamme hast, dass du denkst, du willst ja, klar, du kannst jetzt nicht jeden Tag unbedingt viel besser sein als den Tag davor, aber du hast ja auch immer noch diese
Eigeninitiative,
genau, dass du halt auch happy mit dem sein willst, was du gerade gemacht hast, was du gerade gefilmt hast. Also wenn du irgendwie von einem Rail stehst oder vor irgendwas, was Schiss macht, so, wo du aber ganz genau weißt, du musst jetzt einmal die Eier zusammenziehen, du weißt, wie schnell du fährst, du weißt, wo du abspringst, du weißt, was passiert, so, klar, wenn du es verkackst, dann kannst du ja auch ein halbes Jahr nicht fahren, weil du dann richtig wehtust, so, aber dann ziehst du es durch und dann fährst du wie über eine imaginäre Linie und hast du diesen Fuck-It-Moment. Ja, ist wirklich so. Und dann machst du es halt und dann klappt's und du bist so, okay, geil, es hat geklappt so. Solange man halt diesen Drive hat, das zu machen. Ja. Aber das ist schon so, ne? Also du hast ja im Endeffekt jetzt keinen, der das irgendwie misst, aber im Endeffekt wird's doch gemessen, weil wenn du halt ne, nichts rausbringst. Und auch diese Instagram-Geschichte, so, das ist ja ein Fluch und Segen, so, weil einerseits ist ja wie so ein Portfolio von einem so, du kannst ja selber, also wenn ich irgendwie am Ende vom Jahr irgendwie mit dem Steuermann red und gucken muss, was ich wo wie gemacht habe, so Auslandstage, so, dann gucke ich mir original mein eigenes Instagram an und suche meine Flüge raus oder meine Zugtickets und check halt daran meine Auslandstage. Und es ist ja im Endeffekt das Portfolio, ne? Und dann siehst du ja, okay, was hast du gemacht, was hast du nicht gemacht, aber im Umkehrschluss, oder das heißt im Umkehrschluss, aber gleichzeitig ist dann auch, dass wenn man irgendwie mal vielleicht eine Woche oder zwei nichts gepostet hat, dann denkst du ja auch, boah, fuck, die Leute denken, ich fahre nicht mehr oder ich bin verletzt oder so. Oder du denkst selber über andere Leute, du denkst, ey, was geht eigentlich bei dem, der hat irgendwie eine Woche nichts gepostet, ist
ja, ist krass.
Ich glaube, man macht sich selber dann noch mehr den Film, was vielleicht jetzt
voll.
Die und anderen dann, vielleicht
ich,
denken.
Genau, ja. Und dann, genau, was die anderen denken und so, boah, ich bin voll inaktiv und ich muss jetzt wieder was machen und dann machst du was und dann wird's von allen irgendwie wieder gerepostet oder nochmal aufgegriffen, dann bist du, okay, gut, alles gut.
Wie ist es denn, also du sagst ja, hier Film, dies, das, Gap, etc. pp. Hast du so ein, sagen wir mal, jetzt ein Team, was irgendwie auch aus Frankfurt kommt, wo du sagst, so, ey, pass auf, wenn wir jetzt unterwegs sind, hier, pass mal auf, kannst du das Handy halten oder hast du jemanden, der immer mit der Kamera am Start ist? Oder kommt es dann auch immer auf Trip an, wenn die sagen, hier, pass auf, du fährst jetzt hier nach Tokio, wir haben da schon die Leute, oder hast du da schon so deinen Status, deine Base, wo du sagst, ey, pass auf, das können wir machen, aber ich nehme die und die Homies mit, so?
Ja, ganz genau so ist es eigentlich. Also klar, wenn du zu Hause bist, dann bin ich dann doch immer so. Also klar, du hast auch schon in Frankfurt so in den Homespots, sag ich mal, richtige Videos gefilmt. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, weil ich ja, wo ich also dankbar für bin, so der Einzige bin, der halt eben nicht den 9-to-5 hat oder der halt Zeit hat so. Und dann bin ich auch oft, wenn ich vom Trip wiederkomme in Frankfurt, dann habe ich Bock, mit dem X zu fahren, aber halt nicht mit Rucksack, mit Kamera, sondern halt einfach so. Und dann
für dich selber so.
Für einen selber, ja, oder halt, ne, halt mal mein Handy drauf für so Insta-Zeug.
Quatsch doch mal fremde Leute an, halt mal Handy drauf. So eine liebe Omi. So, entschuldigen Sie, können Sie mal ganz kurz?
Nee.
Ich werde mal hier kurz die Rail rippen.
Schon immer die festen Homies so.
Ich habe auch schon gesehen, dein Signature Move am Ende geht dann immer schön.
Ja, das Film und der eine
Ja, Kumpel. Das habe ich nämlich auch schon gecheckt.
Shoutout an Vangeli. Das ist mein Insta-Film-Homie.
Corporate Identity.
Aber, genau, ja.
Sehr gut.
Aber auf Trips oder wenn du irgendwie dann auf Tour bist, dann hast du schon, also BMX ist ja in dem Sinne auch jetzt keine riesige, also es ist irgendwie groß, aber so die guten Filmer oder die guten Fotografen, die kannst du trotzdem an zwei Händen abzählen oder an einen anfassen.
Ja,
also.
Ja.
Und dazu kommt halt, dass du natürlich dann auch deine Vorlieben oder deine Präferenzen hast oder einfach Leute, mit denen du mehr klickst oder halt weniger. Und dazu kommt halt auch, dass mal teilweise, wenn man halt, was ich eben gesagt habe, vor irgendeinem Spot stehst, wo du Schiss vor hast, ne, wo du dann irgendwie anfährst und diesen inneren Schweinehund überwinden musst, weil du denkst, boah, ich muss das jetzt machen oder ich will es jetzt machen.
Ja.
Und du dann im Augenblick siehst, wie der Filmer irgendwie gerade
so kein Bock mehr hat, weil du schon drei, fünf Versuche gebraucht hast.
Ja, nicht keinen Bock hat, aber dass der irgendwie gerade gar nicht weiß, wie er es filmen soll, das ist der größte Abturn. So. Also du,
ja, oder so ein Team, mit dem man gar nicht so richtig gut ist. So.
Ja, genau, aber du musst ja auch klicken, so, ne? Und das ist ja auch volles Vertrauensverhältnis, weil du du hast ja schon in deinem inneren Auge, weißt du, wie der Trick für dich sich anfühlen soll.
Ja.
Und wenn der Film am Fischer neben dir steht oder mit Longlands irgendwie ein paar Meter weiter, so, dann hast du ja genau schon diesen fertigen Clip vor Augen.
Ja.
Und ich merke das schon, dass wenn ich mit dem einen unterwegs bin, dass ich da irgendwie mehr Bock habe, mir zu geben, als vielleicht mit dem anderen, weil du dann doch so, der wird es genauso filmen, wie du es haben willst.
Ja. Ja, eben, weil es für dich wahrscheinlich dann auch so ein Kopfding ist, weil du kannst dich dann auf dein Ding konzentrieren und musst nicht darauf achten, dass du dem auch noch sagst, wo er zu stehen hat, um das so zu filmen, dass es am Ende so wird, wie du es vorgestellt hast.
Ja, es ist dann voll, also es ist ein richtig intense Minutes, weil du dann echt dann stehst und dann rennt der Fotograf nochmal kurz zum Rucksack, weil die Batterien vom Flash leer sind oder also ein bisschen.
Aber das kenne ich tatsächlich bei mir aus dem Beruf auch, dass wenn wir Foto- und Videoproduktion haben, wir sind mittlerweile so ein eingespieltes Team, dass ich mir da quasi, dass ich nur noch die Leitung machen muss, aber gar nicht mehr viel leiten muss, weil ich vorher das Konzept und so gemacht habe und halt Kadir und Savannah vor allem einfach genau wissen und auch einfach so eine eigene selber, so eine eigene gute Bildsprache haben, dass ich einfach den voll und ganz hundertprozentig vertraue, dass die erstens diese Vision, die ich da habe, verstehen und das auch, also dass wir da auch voll auf dem gleichen Nenner sind.
Ja.
Und dass ich dann irgendwie, ich muss nie beim Dreh irgendwie gucken, so, oh, zeig mal, stimmt das so? Nee, wir drehen das oder fotografieren und dann am Ende geht es halt in Schnitt oder geht in die Post-Production und dann wird das geil.
Ja, ganz genau. Also ist eigentlich 1:1 bei uns auch so.
Ja, geil.
Und dann dementsprechend bist du dann doch, wenn du irgendwie ein bisschen, also eigentlich hat man ja doch, dadurch, dass man auch lange dabei ist und irgendwie die Firmen ja auch Bock auf Input haben, dass man doch immer so seine Crew oder seine favorisierte Leute zusammenstellt. Und ja.
Ist ja auch im Sinne aller, ne? Wenn die, wenn die dich ja auch einen Trip schicken.
Das ist eine bessere Zeit und es ist einfach auch, es kommt mehr bei rum.
Ja. Wir reden ja viel über Videos und deswegen wäre mal so meine Frage, wie lange machst du das schon und wann war die, um im Gespräch zu bleiben, die Transition vom Contest-Fahren zu Street und jetzt, weil, fährst du noch Contests überhaupt?
Ja, schon, aber es ist einfach, also klar, so X-Games, dann bist du irgendwie, bist eingeladen und irgendwann bist du halt mal nicht eingeladen, weil dann irgendwie...
Man muss vielleicht noch mal dazu sagen, also X-Games ist so...
Olympische Spiele der coolen Leute.
Genau, also World... Street Skate, BMX musst du jetzt...
Ja, da gibt es BMX Park, Street, Flatland gab es dieses Jahr und also es gibt verschiedene Disziplinen, kommt immer drauf an, das ist auch so ein Franchise-Ding, dann gibt es irgendwie mal X Games Sydney, dann gibt es X Games...
Gibt es ja auch im Sommer und im Winter, ne?
Ist genau,
auch
aufgeteilt. Im Winter ist irgendwie Oslo oder was weiß ich, aber irgendwie ist es, also es war jetzt keine bewusste Transition, es ist einfach so, okay, dann bist du da eingeladen oder da halt mal nicht, klar, dann bist du auch erstmal gewurmt, aber ist halt so, was willst du machen. Dann Simple Zeichen ist so ein großer Contest, den gibt es irgendwie seit, jetzt 20 Jahren, in Tallinn immer, in Estland. Der ist relativ groß und wichtig, aber...
Da hast du auch mal Top 3 abgeräumt.
Da bin ich auch mal Zweiter geworden. Immer Zweiter.
Sieger der Herzen.
Immer noch Luft aber nach oben
immer,
lassen.
Immer wenn ich Zweiter geworden bin, hinterm Ersten, und der Erste ist halt der krasseste. Gary Reynolds ist so ein Typ, das ist wie, also eigentlich, wenn du da Zweiter bist, eigentlich ganz gut so. Ja.
Bist du eigentlich Erster.
Yeah. Aber nee, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein... also es ist kein bewusster Transition. Ich mag es auch, Contest zu fahren, und es macht auch Bock, so dieses... unter Strom und jetzt abliefern und so drei Runs, eine Minute und die besten zwei zählen und dann halt, also du musst ja schon alles machen, es macht auch Bock, so strategisch zu sein, weil du denkst, okay, ich mache jetzt erstmal den Run, guck, wie ich gepointet bin so und versuch dann einen draufzusetzen, was natürlich mehr Risiko ist, aber Videos sind dann doch irgendwie das, ich will jetzt sagen, es macht schon mehr Spaß, aber ich würde jetzt nicht das eine fürs andere wechseln. So.
Ist es nicht mittlerweile tatsächlich auch so, dass die Videos, die du machst, das viel bleibendere ist als so eine Platzierung bei einem Contest? Oder ist es für einen Athleten dann nochmal was anderes? Oder ist es, also, weil ich meine, wenn du irgendwie einen krassen Spot hast und da den krassesten Trick machst, dann ist das doch, ist es mehr wert als eine Contest-Platzierung?
Ja, ich weiß nicht, schwer zu sagen, weil klar, Contest, da freuen sich Sponsoren sich drüber. Und selber natürlich auch, weil ist natürlich cool so, ne? Also auch wenn man es irgendwie nicht gemacht hat damals, um der Beste zu sein, ist natürlich trotzdem cool, dann irgendwie auf dem Podium zu stehen oder irgendwie eine Medaille zu haben so. Oder einen Pokal. Aber vom Mehrwert, also wie gesagt, Sponsoren freuen sich und man selber freut sich auch, aber vom Mehrwert und auch wie das dann quasi, also wenn du einen Videopart rausbringst, den du dann teilweise schon ein Jahr oder teilweise zwei Jahre filmst, weil... Ne, habe ich ja eben gesagt, also wenn du irgendwie einen Trick machst, angenommen du hast einen 5-Minuten-Part oder einen 4,5-Minuten-Part und ein Trick ist im Schnitt so 5 bis 8 Sekunden lang, kann man ja sich grob rechnen, wie lange.
Und wie viele Anlaufversuche.
Wie viel Anlauf, wie viel Kopffix, wie viel teilweise Stress mit der Polizei, mit Anwohnern, mit Hausmeistern, mit scheiß Wetter, also das ist ja... Und eigentlich war, es ist halt schon cool, weil du weißt halt selber, wenn ich einen Part gucke, dann sehe ich den Trick und ich sage, ach krass, das war der Tag, da sind wir morgens aufgewacht und alles war nass und hast den Spot sauber gemacht oder irgendwie, da hat es nur einen Versuch, weil die Bullen schon um die Ecke standen oder also so. Es hat ja auch, ist ja alles mit Erinnerungen oder mit irgendwelchen Storys verbunden. Und der Mehrwert ist dann schon, denke ich, aus meiner Sicht und ja, ist dann schon eigentlich mehr für einen Videopart, weil du halt, ne, dann hast du irgendwie die Schnipsel, die werden dann irgendwie das Jahr über gepostet und dann hast du irgendwie noch einen Fotograf auf ein paar Trips dabei, dann hast du irgendwie eine Werbung im Magazin, in den paar, die es noch gibt, zum Glück.
Ja,
also so.
Ja, klar.
Ja.
Genau, Bene hat es ja schon angesprochen, so jetzt mit Film, Contest und so weiter. Warum, oder was heißt warum, aber so ist nicht BMX auch olympisch, gell, mit Surfen jetzt vorletztes Jahr?
Genau, das so? Wurde Tokio 2020, genau. Was dann ja 21 war, glaube ich.
Wo noch die Banner so alle so und
ja,
so.
Ja, ja.
Warte mal. Ach so, ja.
Vor allem, was halt überhaupt nicht aufgeht, weil sich alle Top-Athleten halt in diesem Vierjahresturnus vorbereiten. Und die waren halt 2020, waren die halt fit, aber halt im Jahr danach war so eigentlich Off-Year geplant.
Ja, wie bist du oder war, oder ist das Klartext, warum also, habe ich nicht gesehen, Bruno?
Was war da los?
Wo warst du? Fanclub Bruno.
Fanclub, nee. Ja, man muss dazu sagen, das, was olympisch geworden ist, es war BMX Park und das ist halt Rampen, genormte Rampen, die genau die gleichen Höhen, Abstände, sonst was
haben. Ah, das habe ich mich gefragt.
Ja, und okay. Das ist alles unterm BDR, also halt, ne? Also das ist Sport, ne? Da musst du irgendwie. Ich weiß gar nicht so genau, aber auf jeden Fall ist das so das Nächste, was meiner Meinung nach beim BMX, also was das Nächste, was BMX mit Kunsttouren oder Trampolinspringen vergleicht, weil da geht's halt, klar, da geht's schon ein bisschen noch um Style, aber eigentlich geht's halt auch mit dem Punktesystem und Judging und so, wo auch ein guter Kumpel von mir involviert ist, so, da geht's ja wirklich um höher, krasser, weiter. Ja. Noch ein Tailwhip mehr,
beim
noch
Skaten,
ein
Backflip. Beim Parkskaten bei Olympia habe ich das gesehen.
Ja, und
also das war alles so clean gefahren und es war alles
der
zu
Park, und der Park Tony ist Hawk der Park und der Park, genau, beim Skaten ist der Park wirklich auf beiden Seiten gleich, damit natürlich beide Fahrer oder alle Fahrer, egal in welche Richtung die fahren, auch die gleichen Chancen haben, weil ja alles muss ja synchron sein so oder muss gleich chanceverteilt halt sein. Beim BMX ist es fast ähnlich so, also die Parks sind immer sehr ähnlich und ja, das sind halt, ne, das sind richtige Trainingsarzen, so diese. Ja,
das ist richtig krass, es sieht auch nicht mehr so nach reine Fun-Maschinerie, sondern das sind halt alles richtig, so richtig durchtrainierte Top-Athleten, ne, da ist halt auch nichts mehr mit hier ein bisschen easy-peasy durch die City cruisen und die sind alle nur im Kraftraum und sowas.
Ja,
alles.
Und haben eigene Skateparks daheim und haben.
Stimmt, die können ja die Dinger nachbauen, ne, um zum Trainieren.
Und zwei Länder, nämlich UK und Australien, haben auch die Parks. Das ist anscheinend, man hat es erst danach irgendwie rausbekommen, oder was heißt danach rausbekommen? Ich habe es danach erst mitbekommen, dass der Park, der dann in Tokio stand,
krass,
dass quasi jeder Verband, Fahrradverband in jedem Land 3 Monate vorher oder 4 Monate vorher schon die Pläne bekommt. Und wenn die Mittel haben, dürfen die ihn halt nachbauen.
Wo hat der BDR den hingestellt? Ja. Nach Cottbus? Schön aufs Trainingsgelände.
haben sie, glaube ich, nicht. Aber Australien und England hat es gemacht und bei den Frauen hat eine Engländerin gewonnen und bei den Männern in Australien.
Okay. Ich habe letztens, ich weiß gar nicht, was es war, da gibt's auch World Tour, World Cup oder so im Park und habe ich eine Gold Coast Stop gesehen.
Ja, das war jetzt vor 3 Wochen.
Also. Ja, genau. Das ist so crazy, was es für ein durchorchestriertes Konzept im Prinzip auch ist, ne? Und die da die krassesten Tricks, wo du denkst, okay, das ist der crazyste Trick überhaupt und den bauen die halt in so einen Run ein.
Als
Starter.
Also ich hab da größten Respekt vor weil, ne, das ist eine Minute Run und wie du sagst, also wenn man sich das irgendwie mal anguckt, das ist halt schon eigentlich ist geistkrank. Also so, was du da für ein
die Höhen und so mittlerweile
und Perfektion und so. Also wirklich krass. Aber klar, ist alles unter der Flagge des Vaterlandes so. Und, dann musst du irgendwie, ich weiß gar nicht, ich will jetzt auch nichts falsch sagen, aber musst du irgendwie Bundeswehrsoldat sein oder Sportpolizist oder Sportsoldat und also so eigentlich alles, was.
Wer kennt sie nicht, die coolen BMXer bei der Polizei?
Alles, was mir damals als 8-9-Jähriger schon fremd war und was wir, also. Ist ja befremdlich mit der Flagge also ist für mich persönlich mit der Deutschlandflagge auf dem T-Shirt zu fahren. Aber andererseits kann ich auch die Leute verstehen, die diesen Traum quasi nachgehen. Und das ist ja natürlich auch.
Ja klar, Olympia ist halt, also ne, wenn man
Olympia
wenn man
ist Olympia, also das ist.
Genau, wenn man Sportler ist und man sagt, okay, was hat man für Ziele, dann und die Sportart ist olympisch, dann ist das natürlich echt ganz weit oben so. Und wenn man dann tatsächlich über die Zeit sich dahin arbeiten kann.
Ja, natürlich.
Und da kommt ja tatsächlich bei Olympia und Sportbund und BDR, da kommt dann ja natürlich auch noch dieses, was du meinst, mit Bundespolizei oder bei Bundeswehr irgendwie, ja,
oder
mit
halt beruflich das, oder private Unterstützung, ne?
Ja, genau, das sind dann ja, also.
Aber sind die wenigsten eigentlich.
Ja, genau, ich will auch niemandem zu nahe treten, aber es sind dann auch vielleicht nicht die dann so das Potenzial abseits des Sports haben, da sich irgendwie dann die Sponsoren so zu suchen oder kreativ sind und irgendwie, weiß ich nicht, also im Straßensport. Also klar, die World Tour fahren, die machen da ihre Kohle, das ist auch alles cool. Ich glaube, viele von denen sind trotzdem noch Polizisten. Also auch nicht schlimm, aber können sie ja machen dann danach. Aber es probieren halt dann schon die meisten irgendwie danach so ein bisschen sich selber eine Marke aufzubauen. Aber es ist dann, kommt dann alles schon immer noch sehr, sehr deutsch alles rüber. Machen alle irgendwie so ihre eigene Radkonzept, Radtouren, Gedöns und so.
Okay.
Aber ja.
Muss ich ehrlich dazu sagen, dass ich da nicht so einen richtigen Plan habe, wie es bei anderen Fahrradsportarten quasi aufgebaut ist. Am BMX, wie gesagt, also ich habe da Kumpels, so, die machen das und manche ziehen es durch, aber im Endeffekt ist natürlich auch finanzielle Unterstützung. Ja. Wo du keinem irgendwie das schlecht reden kannst, ne? Dass ja. Du irgendwie weißt, du musst dich irgendwie, du musst anfangszeitig nur BMX fahren und der Rest läuft. Die haben dann auch teilweise geile Trips, wo sie irgendwie Trainingscamps haben. Also Trainings in Anführungszeichen. Aber, ja. Aber ist nicht meine Welt und ist vor allem nicht meine Disziplin. Deswegen ist es für mich ja, eigentlich...
Street.
Ich gucke mir das alles an. Ja. Sorry, ganz kurz. Ich gucke mir das alles an. Ich verfolge das so. Ich ja. Bin da auch interessiert und ich bin da auch, sag ich mal, ne, up to date und so. Aber...
Ja.
Not my shit, so not my cup of tea, so.
Aber ist ja wahrscheinlich irgendwie, also wenn man das jetzt mal realistisch sieht, so richtig Street, wie Street wirklich ist, kann ja eigentlich gar nicht olympisch oder genormt wettkampfmäßig sein, oder? Also dann halt auch nur so bedingt in einer Park-Version. Oder man sagt halt wirklich, okay, Olympische Spiele sind in Tokio und dann macht man da Downtown, da ist ein Spot, wir zäunen den ab und dann.
Ja, ja, aber das wird ja gar nicht nach den Olympianormen gehen.
Nee, deswegen,
ja,
meine ich ja.
Ich muss halt sagen, also so, als ich angefangen habe oder als ich dann so die ersten, sag ich mal, Sachen gewonnen habe oder irgendwie als
oder
so.
Oder Zweiter.
Oder immer Zweiter. Nee, aber als sich das alles so entwickelt hat bei mir, ja. Damals war Park und Street noch sehr, wie soll ich sagen, also da gab es Street natürlich schon als Street, ja. Als. Dass Jungs da Videos gemacht haben oder halt.
Also waren die gleichen Leute mehr oder weniger, oder?
Genau. Ja. Und es war auch die Contests, die waren.
Gab es keinen großen wirklichen Unterschied?
Genau, also die einen, die konnten halt eine Jumpbox fahren und springen so, aber die konnten auch einen Rail fahren und ja. Andersrum genauso. Und dann hat sich's halt, was haben wir jetzt, 2023? Ja, ich würde sagen, so vor 10, 12 Jahren hat sich's halt extrem gegabelt, mhm. Also extrem auseinanderentwickelt. Dass halt genau die Leute, die jetzt Olympia machen, ja, das sind halt Trainingsmaschinen, ne? Also ja. Die machen halt irgendwie Double Flips zum Warmfahren ja. So ungefähr. Und die Street-Jungs, so alles Streetfahren wurde extrem technisch irgendwann. Ja. Also halt nicht nur Rails moschen und dicke, stumpfe Sachen, sondern halt, ne, extrem technisch, wo ja. Dann auch teilweise 2, 3 Stunden, 4 Stunden oder 2 Tage, was weiß ich, wie lange Tricks probierst, dass sich so, ja, einfach auseinanderentwickelt hat.
Ja.
Und das ist jetzt der jetzige Stand und das findet auch nicht mehr zusammen. Das wird immer krasser in beide Richtungen.
Wie ist es, wenn man aufeinander trifft, wenn man da doch mal irgendwie, oder da trifft man überhaupt aufeinander, wenn man irgendwie mal in einem, gibt ja genügend Parks auch irgendwie in Deutschland und so. Fühlt man sich dann auch wie zwei verschiedene Disziplinen, Kulturen? Ist es da so, gibt's da Gräben?
Also wenn es mal passiert, dann ehrlich gesagt schon. Ne?
Aber
es passiert eigentlich fast nicht so. Ja. Klar, ist cool. Ja,
weil
so,
die in Cottbus auf dem Park sind.
Da war ich schon nie. Frankfurt oder ist es, glaube ich.
Frankfurt oder, ja.
Aber du hast eigentlich keine Berührungspunkte.
Ja, okay.
Ne? Und die da hast, so, man versteht ja, man kennt sich ja, aber das ist halt so dieses, du weißt nicht, was du reden sollst, ne? Also so, du.
Es könnte sogar passieren, dass du mal an einem Spot von einem Kollegen festgenommen wirst, quasi.
Ja, so ungefähr, ja. Wenn du ganz weit spinnst, kann das schon passieren, ja. Aber, wie gesagt, also, das ist jetzt, ja, es ist jetzt kein Hate-Talk oder nicht irgendwie, ja, dass man das verurteilt oder sonst was. Ich kann jeden verstehen, der irgendwie den Weg versucht zu machen. Keine Ahnung, also ja. Für mich stand es eh nicht zur Frage, ja. Aber ich kann es jetzt auch keinem verübeln so, aber wie gesagt, mein Ding war es nicht.
Ist ja ein bisschen so, ich finde es krass parallel zum Surfen. Da hast du auch so diese Free-Surfer, die halt so rumreisen und dann irgendeine Hängematte pennen.
Anti-alles.
Und so Anti-alles, ihr Ding hier, so dieser Rob Machado-mäßig so unterwegs sind. Und dann hast du halt so Kelly Slater, der halt einfach nur im Gym ist.
Ja.
Und dann halt irgendwie Pipeline surft und da nur Contests und so weiter. Ja. Und mit, was, wie alt ist der? 73, immer noch gewinnt. Ja. So, das ist halt auch so ein krass. Es ist der gleiche Sport eigentlich.
Ja.
Aber es ist halt so irgendwo mal völlig abgebogen. Die einen ziehen irgendwie mit so einem Stoff-Boardback durch Thailand und die anderen surfen halt nur vor Oahu dicke Dinger und machen Contests. Ja, also so,
Training.
Genau, so diese trainingsmäßig. Und deswegen die Frage dazu, zu diesem Exkurs: Wenn du rausgehst mit deinem Rad, was sagst du, was machst du dann? Gehst du Radfahren, gehst du trainieren, gehst du BMX fahren, gehst du...
Radfahren, ja, ich sag mal, ich Radfahren.
Ja, okay. Ja. Also gehst nicht trainieren. Nee. Auch nicht, wenn du weißt, du gehst genau an den Spot, bist da den ganzen Tag und machst den ganzen Tag den
gleichen Trick. Doch, dann ist es, also nenne ich es auch nicht trainieren. Üben. Nee, auch nicht üben. Dann sage ich trotzdem, dass ich Radfahren gehe. Aber auch, also in Frankfurt ist jetzt nicht so der Fall. So. Klar, manchmal liegst du abends im Bett und denkst, boah, du kannst eigentlich in dem Skatepark, wo du schon tausendmal warst, Hafenpark, was weiß ich, Asita unter der Brücke, auf einmal, also du kommst da teilweise an und bist komplett ideenlos. Mhm. Und dann demotiviert, ne? Und dann teilweise kommst du an, hast du diesen einen Trick im Kopf und dann probierst du ihn auch 100 Mal, bis du ihn schaffst. Und im besten Fall filmt halt ein Homie das, ne?
Mhm.
Und dann hat's schon teilweise so dieses Wiederholding, also dieses Repetitive, dass du denkst, okay, der Nächste. Und es ist ja immer die gleiche Körperbewegung, dann hast du irgendwie hast du dann danach teilweise auch so eine Art ne, also du bist dann irgendwie auch in so einem Film drin und boah, ich schaff den jetzt und dann schaffst du den im besten Fall auch irgendwann oder scheiß halt drauf. Aber so auf Trips und so ist schon teilweise, dass du dann...
Stress.
Ja, also du kommst halt irgendwie in der Stadt an. So, ich weiß nicht, was für das neueste Video, was irgendwie im Sommer rausgekommen ist, waren wir in Porto letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, letzten März, Februar.
Welches war das?
Das Federal Bruno Video.
Wollte ich gerade nämlich anfragen. Und das tun wir in die Shownotes.
Ja.
Gestört. Also jetzt nicht irgendwie so, wie sagt man dazu, wenn man... Egal, Klartext, der Bruno, der springt jetzt ein Gap runter, dreht sich noch irgendwie gefühlt 720, das Ganze nochmal Switch, aber vorab Wallride, komplette Programm.
Ja, genau.
Zieht's euch rein, asozial geil.
Ja, danke. Nee, aber dann, wie gesagt, wenn du auf dem Trip bist und dann kommst du irgendwo an und bist ja, was ich immer gesagt habe, bist du schon immer so, versuchst abgeklärt zu sein, dass du nicht am ersten Tag schon dich zerstörst, aber fährst am ersten Tag rum, teilweise ohne Kamera erstmal ankommen, was essen und
akklimatisieren.
So akklimatisieren, Stadt erkunden, einkaufen gehen für die
Airbnb. Kleine Vorbelastung.
Genau, und dann findest du halt einen Spot und bist du, boah, du willst jetzt genau diesen Move machen, so, ne? Und dann, okay, machst ein Foto und erstmal abhaken, so mal gucken, wie die Woche läuft. Am letzten Tag, weil wenn ich mich am letzten Tag hinlege und dann irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Wochen nicht fahren kann, ist halt so, aber dann habe ich wenigstens vorher schon was geschafft, so im besten Fall. Ja, und dann läuft der Trip und dann hast du deine Ups und Downs, ne, dann pisst es irgendwie, Portugal hat es auch viel geregnet oder generell, dann bist mal verletzt oder irgendwie funktioniert was nicht, Polizeistress, keine Ahnung, Anwohner, ist ja auch immer so eine Sache. Ja. Und dann kommt der letzte Tag und dann bist du, und der Filmer weiß es und deine Homies wissen es so, und alle so, und, was machen wir heute?
Wollten
dann,
wir nicht noch?
Und dann, und wenn du dann aber selber schon weißt, okay, ich sag jetzt, let's check out this spot again, so, dann musst du auch machen, so, dann gehst du da hin und bist so, ich fahr jetzt hier hin und ich mach's jetzt, so, weißt du, oder ich mach's halt nicht und hasse mich, aber das passiert dann nie, weil dann bist du doch immer so innerlich getrieben, dass du denkst, jetzt ziehst du durch und das heißt, guck, was passiert, so, und dann, was ich eben gesagt habe, dann funktioniert's, und dann bist du natürlich happy, so, aber dann kommt es einem schon eher vor wie trainieren. Nee, nicht trainieren, aber halt so dieses...
Aber ich verstehe, was du meinst, aber das find ich interessant, weil es ist ja tatsächlich in voll vielen Dingen wahrscheinlich, du machst auch einfach ein Wiederholungsding, ne? Das ist einfach wiederholen und immer wieder.
Ja.
Und hast du oft die Situation, dass du guckst dir irgendwie einen Spot an, du denkst, okay, da mache ich das und das, und dann probierst du es und es klappt irgendwie nicht und denkst, hast du so einen Moment, wo du sagst, okay, komm, fuck it, dann halt nicht, das geht anscheinend nicht?
Man halt schon auf sein Bauchgefühl. Also man versucht schon so, aufs Bauchgefühl zu hören, weil du doch immer denkst, so dieses, du bist ja selber dein bester Judge, so, ne?
Ja.
Also so, und wenn es nicht passt, dann passt nicht, aber manchmal brauchst du auch dann dieses komm, jetzt zieh's durch und dann diesen eigenen, sich selber in den Arsch treten und dann machst du es und dann bist du aus, ah, das war so easy, so wieso habe ich mir letzte Woche meinen Kopf zugemacht. Aber das ist halt das, was irgendwie dann doch auch beim Fahrradfahren, was einen pusht so, weil klar, du kannst irgendwie in den gleichen Skatepark gehen, dreimal die Woche und macht zwar Spaß, aber eigentlich hast du Bock, jeden Tag dieses Gefühl zu haben, so geil, das war jetzt genau das, was ich wollte. Und entweder hast du halt, ich eben so ein bisschen angestellt, entweder hast du halt diesen Fuck-it-Moment und Schiss und halt, ne, also bei so größeren Sachen, Big Shit, so, wo du denkst, okay, entweder oder, ne, so, muss funktionieren oder halt eben nicht, aber ich weiß nur, ob es funktioniert, wenn ich es probiere. Oder was halt auch mental anders ist, aber irgendwie doch ähnlich, ist so dieses, was ich eben auch mit dem technischen Streetfahren angesprochen habe, so diese Trick-Battles, dass du irgendwie weißt, okay, ich mache eine Line, also so zwei, drei Tricks hintereinander, da muss alles stimmen so und das ist so repetitive, ne? Du bist halt echt so, okay, der erste Teil hat gestimmt, dann der zweite, dann der dritte und du bist halt wie im Film, so, und es kann irgendwie 32 Grad sein, du bist irgendwo in Sevilla, so an einem Sonntag hast du irgendwie schon 8 Liter ausgeschwitzt und am Abend davor warst du irgendwie bis 3 in irgendeiner Kneipe so und bist so, ich schaffe jetzt diesen, also ich kann nur nicht mal was trinken gehen, wo die Jungs im Schatten chillen und irgendwie am Dösen sind so und der Film, also du bist einfach, du redest auch mit keinem, du bist einfach nur, okay, Trick verkackt, wieder hoch. Also,
krass.
Und wenn das dann auch funktioniert, das ist natürlich dann auch geil, weil es dann auch dieses so...
So wie so eine Symbiose.
Ja,
dann
halt auch. Mind over matter, so okay, ich... Ja. Und das sind eigentlich so die beiden Sachen, worum ich... Also weswegen es Radfahren so Bock macht.
Ja, geil.
Weil immer diesen... Ist also ein bisschen Junkie-Mensch, dass du immer diesen Moment wieder willst, du diese Chase and Dragon, so ich muss jetzt aber wieder und wieder und wieder. Und teilweise kommst du vom Trip heim und bist komplett zerstört, hast irgendwie... Ellenbogen offen, hast am Arsch irgendwie eine Schürfwunde, weil du irgendwie rückwärts gelandet bist und über den Boden gestellt bist. Aber du bist halt so happy as fuck, weil du denkst, okay, ich hab abgeliefert, es hat alles funktioniert. Geile Clips so und manchmal kommst du drüber wieder und bist so, ah, irgendwie, es war ein bisschen, war der Wurm drin, dann hat's gepisst, dann war irgendwie das, dann war das, dann kam die Tasche von dem einen nicht an, dann war die Kamera kaputt. Also so. Aber ja, Ups und Downs.
Aber hast du manchmal auch sowas von so, wenn du dann so die Trips gemacht hast, wo du dann zurückkommst und sagst, okay, geil, das lief tops, Videos drin, dies, das, alle sind happy und jetzt so, uff. Oder bist du so, ey, komm, chill dich, mach jetzt mal hier ein bisschen Piano zu Hause, in Anführungshause, bisschen Haushalt, bisschen Steuern.
Mal Wäsche waschen. Ne?
Wäsche waschen und weißt dann schon wieder so, ah geil, da kommt wieder was. Oder bist du dann manchmal auch sowas, wo du denkst, so, oh fuck, krass, das war jetzt so extrem, so wie wenn man jetzt in so einem, weißt du, so einem Loch fällt oder sowas.
Ja, Loch wäre übertrieben, aber man ist dann schon immer so, also du freust dich auf zu Hause, aber du willst dann, eigentlich willst du schon wieder den nächsten Flug oder so oder den nächsten festen Daten, ganz groben Daten für den nächsten Trip schon wieder so in der Ferne haben, so, weil du weißt, okay, dann kannst du dich
aufs nächste freuen. Ne? Ist auch so ein bisschen so ein Ding, ne? Wenn es bei Contests ist, klar, du hast einen Termin, da musst du fit sein, da musst du abliefern und dann ist gut, so, ne?
Genau.
Aber so gerade diese ganze Social-Media-Geschichte, ne? Wenn es um Content geht, dann geht es ja nicht darum, Punkte zu ergattern und da abzuliefern, sondern du musst ja im Prinzip relevant bleiben in der Szene, damit du relevant für deine Sponsoren bleibst und so. Und deswegen hast du ja wahrscheinlich immer diesen Freelancer-Druck so ein bisschen immer, okay, ich müsste jetzt schon wieder und es muss ein bisschen krasser noch sein und es muss ein bisschen so und ein bisschen noch ein Spot, den man noch nie gesehen hat und sowas.
Dieses
Never Not Working.
Never Not Working. Dann bist du teilweise so, boah, was geht denn jetzt ab? So, ich bin jetzt irgendwie, also du bist irgendwie, keine Ahnung, einen Monat in Amerika oder so und pennst mit dem Kumpel auf der Couch und auch mega geil, aber natürlich auch anstrengend, ne? Und dann kommst du nach Hause, so was letztes Jahr zum Beispiel kurz vor Weihnachten, dann sitzt du mit Corona daheim, so über Weihnachten, bist so gerade LA live, komplett High Life, jeden Tag geil, Südkalifornien mit Leuten und jeden Tag productive und lernst neue Leute, also so komplett. Plötzlich und dann
Corona in Frankfurt.
2 Tage danach sitzt du allein halt abend daheim so und bist, hast Corona, so rufst die Mutter an, so, also weißt du, so absolute Gegenteil. Aber dann, klar, dann ist so Neujahr ist auch wie eigentlich bei allen immer so dieses zwischen den Jahren und aber wie geht's denn jetzt weiter?
Ja.
Und dann hast du irgendwie 2-3 Wochen dieses, was geht denn jetzt? Und dann wartest du nur drauf, dass was ansteht oder dass irgendeine Anfrage kommt oder halt irgendwie ein Trip geplant ist. Und dann hast von heute auf morgen so drei Sachen, die sich aber so alle überlappen so. Ja, weißt du, dann bist du auch wieder, ja, vielleicht da ein bisschen später dahin und dann früher da. Also so, es ist, ja.
Wie ist es bei dir so jahresplanungsmäßig? Wie durchgetaktet ist es? Beziehungsweise wie früh weißt du mehr oder jetzt, wir haben jetzt ja, was ist jetzt so noch Januar? Wie weit im Voraus kannst du planen und weißt du Bescheid? Das heißt, wie lange weißt du, okay, safe habe ich da und da Trips und so weiter? Oder
also,
ist es sehr spontan?
Ja, es ist nicht so ultra spontan. Du hast schon so deine paar festen Daten, ne? Dann die paar Contests, die es irgendwie noch gibt, hast du dann schon ganz grob am Schirm. Meistens werden dann auch, weil Leute aus Übersee oder auch aus Europa dann irgendwie zu den gleichen Contests kommen, wird da rumgeplant, ne? Das ist dann irgendwie davor oder nach ist ein Teamtrip, dass irgendwie. Also ja.
Bisschen gefilmt wird, Footage.
Ja, genau. Und dann bist du irgendwie am Trippenfest nach mit einem zum Contest oder andersrum. Und sonst, ja, du versuchst schon am Anfang vom Jahr auch mit so, halt, sag ich mal, den Corporate, größeren Sponsoren, so Red Bull und Vans. Da machst du schon einen groben Plan, was du das Jahr vorhast, ne? Und.
Geben die das vor oder gibst du das vor? Oder ist das ein Austausch?
Ich selber dann schon, ja.
Cool. Du sagst, ich würde gern das und das.
Ja, genau. Okay. Und dann hast du eine Idee, dann pitchst du die und dann sagen die, ja, finden wir gut oder finden wir uninteressant. Und dann. Und das ist halt geil, was ich eben gemeint habe, dass man doch irgendwie lang genug dabei ist und. Mittlerweile alt genug ist. Also das heißt mittlerweile, aber dass man einfach wie so eine Art Standing hat, aber gleichzeitig auch ja, so einen Einblick in die ganzen Behind-the-Scenes-Geschichten, dass du dann schon mal sagen kannst, okay, da habe ich Bock drauf, was haltet ihr davon? Ich kümmere mich um quasi ums Projekt und im besten Fall habt ihr dann im Juni ein fertiges Video.
Ja. Und du stellst dann auch so gesagt das Team, also mit Team meine ich jetzt zum Beispiel, so, pass auf.
Ja, wenn ich dabei sein will.
Wenn du dabei halt willst. So, weißt du? Und aber hast du auch so, sagen wir mal, jetzt mal so businessmäßig, hast du irgendwie so einen Assistant oder sowas? Hatte ich ja vorhin mal bei dir gefragt, wie ist es dann eigentlich bei deinen Instagram-Nachrichten so? Also du hast ja auch, ich glaube, über 150.000 oder irgendwie sowas. Oder auf jeden Fall die meisten, die hier am Tisch sitzen. So. Nee, aber weißt du, was ich meine? So, ja, weißt du, dass du da irgendwie jemanden hast, so, der dann irgendwie vielleicht so, keine Ahnung, Daily-Business-Mails macht so?
Yeah, also, oder eigentlich machst du das schon halt selber.
Okay.
So, du hast dann schon irgendwie, wenn du teilweise über Instagram, weil man dann doch irgendwie, was ich immer gemeint habe, so dieses Portfolio-Geschichte, so, du hast dann doch irgendwie manchmal auch Anfragen von irgendwelchen, auch dann doch Wacken-Geschichten so.
Classic.
Was aber halt easy money wäre so, ja, ne? Ja. Und dann bist du so, boah. Und eigentlich weißt du vom Bauchgefühl schon, dass du keinen Bock drauf hast. Aber dann hast du schon deine Homies oder auch irgendwie andere Jungs aus der Industry, wo du dann quasi deine eigene Meinung nochmal bestätigt bekommen willst.
Ja.
Und meistens ist es dann auch 1:1, sich am Überschneiden, dann bist du so, ja, nee. Aber eigentlich mache ich das halt selber. Aber ja, wie gesagt, dann hast du irgendwie die Jahresplanung und klar, die Budgets werden dann schon vor dem Jahr so mäßig approved. Das heißt, eigentlich musst du schon im Herbst des Vorjahres die Ideen abgeben. Ja, dann passt es. Zum Beispiel letztes Jahr, also 2022, habe ich, und sowas macht halt schon Bock, so ein kleines Event in Frankfurt gemacht, so ein neues Skatepark und dann irgendwie Red Bull hat eine Karre vorbeigeschickt und ich habe so ein bisschen Cash for Tricks gemacht und
geil,
ein Video. Also einfach so.
Wie hieß das? Gab's da?
King of FFM, ja, gibt's ein Video.
Geil,
auf Freedom MX.
Geil.
Shoutout Freedom.
Geil.
Ja, es war cool. Und das macht halt schon Bock, so, weil dann so an so einem Tag fährst du dann selber nicht, weil dann doch irgendwie am Rumlaufen bist und habe ich so moderiert so. Aber ist halt dann, also diese kleinen Core-Events sind halt dann doch einfach cool und wichtig so, ne? Und
auch für Nachwuchs kann ich mir vorstellen,
oder? Voll, ja, und einfach so für den Flash und dann bist du in einem Skatepark, der ist irgendwie an der Mainpromenade in Frankfurt und dann halten die Leute an und ey, wenn einer von den Eltern sich denkt, ich kaufe jetzt meinem Kind dafür BMX, weil der hier eine halbe Stunde Bock hat, stehen zu bleiben.
Also,
man selber halt auch einfach denkt so, okay, jetzt hast du was gemacht und oft ist ja so, alle haben Ideen oder man selber hat auch viele Ideen, aber dann machst du halt nichts. Und,
mit Köpfen.
Und manchmal, also dann machst du es einmal, bist du es drei, viermal
gemacht.
Eigentlich bist du es jetzt zwei Wochenende machen, so.
Ja.
Weil, klar, der Mehrwert, dann hast du irgendwie ein bisschen Stress, ein bisschen irgendwie am Rumlaufen und am Checken, aber eigentlich passt es und der Mehrwert ist halt schon geil, weil dann, also so Frankfurt, da kommen, also ich glaube selbst aus, ich weiß gar nicht, ob aus Berlin, aber kommen halt Jungs aus dem Ruhrgebiet, aus Süddeutschland, so, dann, ja, hast einen geilen Tag, hast einen geilen Abend und
hast einen guten Tag.
Ja, und das ist ja, also so, ich ich weiß nicht, wie es beim Gravel oder beim Rennrad ist, aber so szenemäßig ist es schon dann einfach, was das, was auch ausmacht, ne? Und zusammenschweißt.
Da wollte ich nämlich gerade jetzt mal wieder den Switch machen, so. Also du hast jetzt gefühlt, hatte ich den Eindruck, oder hatten wir den Eindruck in den letzten 2-3 Monaten irgendwie jedes zweite Wochenende in Berlin? Mit dem falschen Bike? Nein, Scherz, es gibt nicht das falsche Bike. Nee, aber was waren so die letzten Male, wo du in Berlin warst oder jetzt in Berlin, beziehungsweise nächstes Mal in Berlin, dann Graveln, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Oder? Also wir kommen auch gerne mit den Rennrädern und Gravelbikes ins Skatepark. Ey, no offense. So.
Oder als Goal mal mit dem Fahrrad hinfahren.
Ja.
Das habe ich jetzt. Aber mit dem BMX.
Aber mit BMX, gell?
Schön durch Kasseler Berge, durch Naht. Nee, ja, also ganz am Anfang hatte ich auch mit vielen BMX gesprochen, die ist jetzt leider Zeit, boah, mittlerweile auch 3 oder 4 Jahren eigentlich online so.
Ja.
Aber ist ein Kumpel, Markus Wilke, wurde auch mal 2. bei den X-Games.
Shoutout
an Markus.
Grüße an Markus.
Ja, der ist One-Man-Show, der macht es so. Und das ist halt schon extrem wichtig, ne? Also so allein irgendwie ein gebündeltes Medien Ding zu haben, wo dann die Sachen gepostet werden und der dann irgendwie einmal im Jahr, zweimal im Jahr Jams macht und irgendwie Awards und Videocontests und so halt für den Nachwuchs, das ist schon extrem wichtig, weil du schon halt merkst, ne, klar, einerseits ist es geil, aber so diese ganze Instagram- YouTube-Geschichte ist halt so vergänglich, also ich weiß noch, als ich angefangen habe zu fahren, als ich ja auch am Anfang gesprochen habe, dann gab es VHS, klar, dann gab es Print und alle 2 Monate bin ich halt von der Schule gekommen, dann lag halt die Freedom BMX auf der Treppe und
bester Tag.
Zimmer eingesperrt und eingeschlossen und halt rauf, runter gelesen, irgendwas mal eigentlich Foto da drin oder bist mal erwähnt,
das ist krass,
Geistgang. Und dann irgendwann kam dann, klar, YouTube und so auf, aber es ist ja natürlich schon ein anderes, wie soll ich sagen, anderes Level so, weil du auf einmal hast du halt einen ständigen Zugang. Und vorher war es halt so, du hast dann irgendwie mal VHS, aber dann kam schon ziemlich schnell DVDs, hast du halt ein Video geguckt so und zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, waren die Clips ja teilweise schon ein Jahr oder anderthalb Jahre alt und du hast, ich habe die Lieder, ich habe die auswendig, ich habe jedes so Joy Division, so ein UK Underground Video, so die Typen, was für die Hosen anhaben, was für Tricks machen, wie die anfahren, so du hast alles analysiert und warst dann auch in so einer Art, also kindlichen, jugendlichen, so Fantasiewelt, ne? Weil du warst halt so, das ist mein Vorbild, auf den habe ich schon die hören irgendwie Punkrock, die sind voll Flaschen am Kopf kaputt. Also, ja, und dann kam irgendwie 3 Jahre danach das nächste Video rausgefühlt oder 2. Und dann hatte der Typ aber das an, also du warst so halt wie so ein...
Das waren so Highlight-Punkte halt.
Ja, voll die Highlight-Punkte. Ja. Und ja, also das sind wirklich so. Und heute bist du ja wirklich, du guckst was an, und scrollst weiter, dann bist du, was ist eigentlich passiert? So. Und es, wie gesagt, ein Fluch und Segen gleichzeitig, weil einerseits hast du natürlich diesen direkten Zugang, ne, und bist halt immer so, was geht, aber...
Broadcast yourself.
Ja, aber dann macht jemand halt einen krassen Videopart und der kommt halt, ne, auf YouTube, logischerweise, und eine Woche danach bist du wieder so, was geht eigentlich bei dem so? Was hat er eigentlich gemacht? So. Und dann bist du, ach krass, ja, schön, da die am Part, so. Und dann redest du mit den Homies drüber und dann guckst du im besten Fall vielleicht nochmal.
Okay.
Aber früher halt Kassette, DVD rein. Ich weiß, vor der Schule habe ich mir Videos angeguckt, weil ich das Lied so geil fand.
Ey, das ist
der geilste Gefühl.
Ich habe genau das gleiche vom Basketball mit den N1 Mixtapes damals gehabt. Die hatten halt auch immer die geilste Mucke drin. Und da hatte ich auch so Flashbacks letztens, weil es war doch irgendwie, irgendwann war das, glaube ich, letztes Jahr war das so Trend, irgendwie bei Instagram haben die von Beatnuts, dieses Acabo, dieses Lied, war dann plötzlich überall drin. Und das war damals halt bei den N1 Mixtapes mit drin.
Ja.
So, und ich so, oh krass, die kennen das. Und dann irgendwann so, nee, das ist einfach nur, so hat jeder gerade. Weil ich mir denke, ach, schade.
Ja, bei mir, das war, ich weiß original ganz genau, da hatte ich gute Phase in der Schule. Hat mein Vater damals bei so einem Shop, Parano Garage, beim, hier, Grüße an Ziegler, wenn er es hört, Zischler, hat er halt angerufen, hat gesagt, hier, schick mal ein paar DVDs, oder halt Videos, Magazine, so für ein gutes Zeugnis. Und dann kam Voices, und es war halt so ein UK, wirklich Underground Street Video, so der erste Fahrer, Josh Bedford, Joy Division, so, geil, so ein bisschen 14, bist komplett geflasht. Und dann hast du halt Mucke, oder du hast generell so Popkultur, hast du das Gefühl gehabt, dass du dich beim X, weil dann kam irgendwann kurz nach YouTube so dieses, wie hieß nochmal das Anlied? dieses, boah, fuck. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass ich vor der kompletten deutschen, vor meinen Mitschülern, vor allen war, weil ich schon Mucke gekannt habe. Dieses Chasing the Sun, irgend so ein Lied. Ja. War ein Federal-Video von Dan Lacy und Ty Morrow. Und alle, die BMX fahren und Ahnung davon haben, die wissen genau, wovon ich gerade rede. Weil dann hast du als Lied gehört und ein Jahr danach war es hier in Charts und du bist, ihr seid doch alle so.
Aber das, ich finde, das gibt es voll oft, dass ein Video ist nur dann richtig gut, wenn es einfach auch mit der Mucke zusammenpasst.
Ja, mega, mega.
Zum Beispiel, ich habe das richtig krass.
So eine Symbiose.
Ja, ich finde zum Beispiel, was für mich immer zusammengehört, ist das, ich weiß, eins dieser ersten wirklich großen Danny Macaskill-Videos mit The Funeral.
Ja, voll.
Und jedes Mal, wenn ich entweder ihn sehe oder das Lied höre, kommt sofort diese Verknüpfung.
Ja,
sofort sehe ich das, wie er da über diese eine Mauer da fährt. Ja. Und so. Richtig krass. Ja.
Und das finde ich irgendwie krass, das ist witzig, dass er, also diese Videotapes, Musik dazu, dass das einen wirklich so in der Jugend geprägt hat.
Normal.
Und heute hast du irgendwie so Spotify und manchmal, also ich habe mir wirklich nur einen Spotify-Account geholt wegen halt 8000 Watt, wegen den Playlists, die Leute haben nachgefragt und ich bin eher so auf Soundcloud. Und dann habe ich gedacht so, krass, das gibt's auch auf Spotify?
Ja.
So, wo du dir denkst, hey, what? Man hat so lange generdet noch auf irgendwie oder Platte oder irgendwelche YouTube-Channel mit 300 Klicks oder wie Bene halt gesagt hat, aus irgendwelchen Tapes oder Bruno du. Und auf einmal bist du so, okay, krass.
Ja,
kann da jetzt auch jeder drauf zugreifen? Ja. So.
Das heißt, das können jetzt alle die coole Musik hören?
Ja.
Ja, aber das ist halt so ein Ding. Wie oft hast du das, dass du dir eine Videoidee quasi überlegst? Und weil ich habe das tatsächlich manchmal so, dass ich habe erst irgendwie die Mucke und dann kommt das Video dazu so zusammen in meinem Kopf.
Ja,
oder
da
ist es,
bin ich ein bisschen, also wenn ich mit Leuten oder halt mit den paar Leuten, mit denen ich halt gerne Videos mache, so zusammen ein Projekt mache oder ein Video mache, hast du halt dann immer so ab einem gewissen Punkt dieses, okay, wir sind jetzt langsam zum Ende hin, wir haben langsam genug Footage, so, was für Musik, worauf hast du Bock, und dann schickst du Sachen hin und her, aber eigentlich bin ich schon immer so, ich vertraue denen.
Man kann ja sein, dass man manchmal eine Idee hat, so gerade so was halt, okay, das ist der Spot und da stelle ich mir diesen Schnitt vor und dann passt das nicht.
Es gibt Leute, perfekt, die sind da richtig krass, so, die dann auch schon bevor das Video fertig ist, wissen, oder bevor die überhaupt anfangen, das Video zu filmen, was für einen Song die haben wollen, die dann teilweise so vernördet sind, meiner Meinung nach, dass sie genau Kopfhörer immer rein und dann zu welcher Stelle sie was für einen Trick haben wollen.
Ja.
Aber da bin ich ganz locker.
Ja, okay.
Also ich sag schon, ne, wenn jemand ein Lied, also wenn es dann ans Schneiden geht oder ans du kriegst ja schon immer so einen Raw-Cut geschickt, ne, mit deinen Clips und dann irgendwann, wie gesagt, heißt es so, okay, was für ein Lied hast du drauf?
Schlager.
Ja, kommt auch immer so ein bisschen ran, was so das Setting ist, ne, und was für ein Vibe man in dem Video auch haben will. Ne? Ob du halt
so
ein Punk-Brett drin haben willst, so schnell zack, oder?
Du hast ja, also wenn man Videopart hat, du hast dann ja teilweise auch langsamere Stellen, wo dann vielleicht eine Line ist, die dann irgendwie sich über 20 Sekunden hinzieht.
Ja. Einfach oder so 20 Minuten Manual durch so einen Park.
Genau. Oder du hast dann halt einen Part, wo es halt nur Schlag auf Schlag geht und musst die Mucke ja aufpassen. Also du willst dann ja auch so einen abwechslungsreich, aber irgendwie auch ähnlich. Also das muss ja dann doch Hand in Hand gehen.
Hörst du Musik? Also wenn ihr jetzt, sagen wir mal, kommt es jetzt, also klar, hörst du Musik? Dumme Frage. Nein, aber ich meine, wenn du jetzt...
Nee, ich habe das so eine Krankheit, ich kann das nicht hören.
Nee, überhaupt nicht.
Nee,
aber ich meine, wenn du jetzt beim Film bist, sagen wir mal eben, du sagst nicht üben, aber beim Radfahren bist oder so, hörst du da so, hörst du Musik? Was hörst du so? Bist du oder eher auf Podcast?
Ich höre immer nur 8000 Watt Podcast.
Jawohl. Okay, das war's jetzt auch. Danke, Bruno.
Danke,
korrekt,
ciao,
dass du hier warst. Darauf haben wir zugearbeitet.
Also ist schon, also wenn du ins Skatepark gehst, wo du halt immer deine Runden machst, dann hört man schon vielleicht nebenher ein bisschen Mucke. Aber wenn man so am Film ist und, sag ich mal, scary Sachen macht oder irgendwie auch in diesem Film ist, von dem ich eben erzählt habe, dann taugt mir Mucke nicht so, weil du bist halt dann schon, also so, wie gesagt, wenn du im Skatepark bist, wo immer alles gleich ist, dann ist natürlich scheißegal, ob du irgendwie ein bisschen 1,7 im Hintergrund hörst. Aber wenn du Schiss vor dem Trick hast.
Ich dachte jetzt so Cello und Abdi.
Ja, dann mal Cello Abdi auch, Shoutout. Beste Mann, Cello, Abdi für alle. Nee, dass du dann schon, du willst ja hören, was abgeht,
ja,
ne?
Ja.
Du willst ja irgendwie, also so komisch ist es ja, du willst ja schon dann auch also so die Reifen am Boden hören, weil das dann irgendwie auch für dich selber so, das ist der Speed, den brauche ich, oder das ist die Anfahrt, die ich sammle. Ja. Oder du willst ja auch hören, ob irgendwie die
kommt Leute, jemand.
Genau, so Geschichten. Oder ist jetzt irgendwie, ist die Ampel jetzt rot oder kommt jetzt das Auto um die Ecke? Also so. Ja, also eigentlich höre ich fast nie Mucke. Ja. Aber gibt auch Leute, die sind voll fokussiert und die können auch nicht ohne Mucke fahren, wenn sie halt scary
Geschichten. Ja gut, aber es ist dann oft auch so ein Ding, was einen dann auch so pusht, ne? Ich glaube, weil bei vielen ist es dann auch echt so, also jetzt, ich kann es nur so intervallmäßig, ne, wenn man trainiert und dann wird's hart, dann wird's eklig, dann hast du halt schon Mucke, die dich pusht, so, ne?
Ja, dann hörst du so Vollgas Techno.
Nee, ich höre dann immer so creepy Klassik. Echt? Wie so ein Massenmörder. Nee, auf gar keinen Fall.
Nee, aber Bene, du bist ja eher so Hip-Hop unterwegs.
Ich bin immer nur Hip-Hop unterwegs. Ja. Obwohl, nee, ich hab eine Musikempfehlung, weil ich bin mal ein bisschen back in the time gegangen. Ich bin so krass mit Herbert Grönemeyer sozialisiert worden.
Mensch.
Bochum, genau, mit Bochum. Und auf Bochum ist ein so krass geiles, ein krasses Brett drauf, nämlich Amerika. Und das möchte ich hier empfehlen. Amerika von Herbert Grönemeyer, das ist so ein geiles Lied. Das ist meine Empfehlung hier.
Bruno,
weißt du, was wir machen? Wir sind jetzt schon eine Stunde 15 hier. Du musst aufs Klo, ich muss auch aufs Klo. Wir machen jetzt einfach mal hier einen Deckel drauf.
Okay.
Oder willst du noch jemand grüßen? Willst du noch was loswerden? Also wenn du jetzt, also wir wollen dich jetzt hier auch nicht
cutten.
So, nee, aber
alles gut. Ey. Ja, danke für die Einladung.
Ich grüße meine
Freunde, meine Familie.
Wenn ich mache mal zweite Runde im Sommer.
Ja. In Frankfurt dann aber.
In Frankfurt, ja genau. Frankfurt? Willst du vielleicht noch, gibt's einen Termin für King of FFM?
Nee, aber dieses Jahr wird's King of Mainz oder King of FFM Mainz Edition.
Ah geil, wo in Mainz?
Mainz-Kastell, da gibt es nur einen Skatepark.
Okay.
Direkt an der Brücke ist Mainz-Kastell, ist noch Hessen, ne? Ist ja nicht Wiesbaden.
Ja.
Aber da gibt es nur einen Park und da habe ich so Wiesbaden für Ende Mai was angeplant, weil, ja, das macht Sinn. Letztes Jahr der Skatepark in Frankfurt war neu, der ist jetzt dieses Jahr neu. Und wenn das so ein bisschen als Konzept, einen neuen Park mit einem Event, dann passt es.
Ja, geil. Sehr gut. Wir kommen vorbei. Wenn du uns einlädst.
Auf jeden Fall. Mein Fahrrad aber, ne?
Ja. Also ich bin erstmal Eschborn-Frankfurt.
Ja, perfekt.
Jeder Mann, jeder Frau, da müssen wir eigentlich fahren.
Eigentlich hätte ich ja Bock drauf. Ich wollte schon mal.
Kommt Assi mit den ganzen Watten. Junge. Ey, die sind so motiviert.
Ja?
So Startblock geht auf. Sie geht los, keine Ahnung, 7:30, 8 Uhr, die stehen da. Ey, Junge, die sind da so richtige der Heisis.
Alte Opa bis...
In Eschborn. Es ist immer so, je nachdem, wer der Sponsor ist.
Ja.
Diesmal ist es ja die letzten Jahre Finanzplatz Eschborn-Frankfurt.
Okay.
Also bist du oben in Eschborn.
Steuersparen in Eschborn.
Genau, du weißt Bescheid. Nee, aber es geht dann auch durch die ganze City durch.
Aber auch auf dem Feldberg hoch.
Yeah, normal. Ja, normal. Du hast halt drei Routen. Also die kleine, dann die Skyline-Tour, dann die Big One. Also ich glaube so 30, 80... bisschen mehr als 100.
Ja.
Und da hast du bei den zwei großen den Feldberg dabei und bei der dritte hast du noch den Marmolzahner Stich.
Okay.
Und das ist geil, weißt du, du fährst über die Autobahn.
Ja,
so, weißt du, geil, und alle motiviert.
Und dann?
Dann ist aber, Ziel ist auch wieder in Eschborn.
Okay.
Aber dann kannst du mit dem Fahrrad entspannt in die City.
Rödelheim, Bockenheim, ein
bisschen. Genau.
Ja, hab ich Bock drauf,
sein. Nee, lass es machen, auf jeden Fall.
Sehr geil. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Für die Einladung.
Wir sehen uns auf jeden Fall wieder für einen nächsten Teil-Update aus dem Leben von Bruno Hoffmann.
Ja, vielen Dank, wie gesagt, für die Einladung. Schön, dass es geklappt hat.
Machen wir einen Deckel drauf und euch einen schönen Start in die Woche.
Gleichfalls.
Schönen Start in die Woche, Bruno. Korrekt, dass du da warst.
Ciao, ciao.
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 Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tag.